Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, heute hier wieder eine neue Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich habe heute einen ganz besonderen Gesprächspartner bei mir. Bei mir ist Professor Stefan Uhlig, eine Doppelfunktion, sozusagen Direktor des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie und auch gleichzeitig Dekan der Medizinischen Fakultät. Ich grüße Sie, Herr Professor Uhlig. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie, Herr Weinstetter.
Wir müssen das Gespräch dann gewissermaßen in zwei Hälften führen, weil Sie ja in zwei verschiedenen Eigenschaften heute hier sind. Und die zweite interessiert uns ganz besonders. Aber vielleicht zu Beginn, wollen Sie uns einmal erzählen, wie Ihr Werdegang aussah? Wie weit und wie verschlungen war der Weg an diese medizinische Fakultät?
Ja, also ich habe in Tübingen Biochemie studiert. Und das war damals noch was Besonderes. Damals gab es überhaupt nur vier Standorte in Deutschland, wo man das studieren konnte. Tübingen war einer davon. Das war auch mein Wunschstandort. Und dann habe ich schon während des Studiums den sogenannten schwarzen Zweig gewählt, wie das damals hieß. Das hieß eine Spezialisierung im Biochemiestudium auf Pharmakologie und Toxikologie. Und das hat mich dann so begeistert, das Thema, dass ich dann weitergemacht habe in dem Bereich. Bin dann mit Professor Wendel von Tübingen aus nach Konstanz gegangen und dort an den Lehrstuhl für biochemische Pharmakologie gewechselt, wo ich dann auch zu Fragen des akuten Lungenversagens promoviert und habilitiert habe. Und von dort aus bin ich dann 1996 an das Forschungszentrum Borstel gewechselt. Das ist ein Leibniz-Institut, das sich insbesondere auch der Lungenforschung widmet. Und habe in dieser Zeit auch in Lübeck Vorlesungen gehalten für Medizinstudenten in Pharmakologie und Toxikologie, habe dort auch meine APL-Professur für dieses Thema erworben und bin dann 2006, habe ich dann den Ruf auf den Lehrstuhl für klinische und experimentelle Pharmakologie und Toxikologie nach Aachen erhalten, dem ich dann sehr, sehr gerne gefolgt bin und was ich bis heute nicht bereut habe. Und dann bin ich bereits 2010 zum Dekan der Fakultät gewählt worden. Mhm. Das Amt übe ich seit 2011 aus.
Da sind Sie jetzt schon quasi eine ganze Dekade dabei, ne, als Dekan. Als Dekan wird man ja, also das, Sie waren ja an dieser Entscheidung frei beteiligt. Ne? Sie wurden ja nicht nur gewählt, Sie haben sich auch zur Wahl gestellt. Warum sind Sie Dekan geworden? Also was waren Ihre leitenden Kriterien bei dieser Entscheidung?
Ja, ich habe früh gelernt, und wirklich während meiner Schulzeit und auch später, dass unsere Gesellschaft davon lebt, dass es Menschen gibt, die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man der Meinung ist, dass man was besser machen kann, dann soll man sich nicht nur beschweren, sondern eben auch bereit sein, selbst zu gestalten. Und als sich dann 2010 die Möglichkeit ergab, sich um das Amt des Dekans zu bewerben, habe ich tatsächlich nur kurz gezögert.
So, als Dekan haben Sie ja das höchste Amt innerhalb der medizinischen Fakultät inne. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich ganz wenig Leute wissen, jetzt auch vielleicht gerade der wissenschaftliche Nachwuchs, wie umfangreich eigentlich die Aufgaben und die Tätigkeiten sind. Können Sie uns da einmal reingucken lassen? Was machen Sie den ganzen Tag? Wofür sind Sie alles verantwortlich?
Ja, also die Universitätsmedizin bildet ja eine Einheit aus Forschung, Lehre und Krankenversorgung. Und der Dekan leitet die medizinische Fakultät, die ihrerseits dann für Forschung und Lehre verantwortlich ist. Und an dieser Stelle ist es meine Aufgabe, darin grundsätzlich eben es den Kollegen zu ermöglichen, ihre Ideen in Forschung und Lehre zu verwirklichen. Und das bedeutet sehr viel strategische Planung, sehr viel Gespräche, bedeutet auch zum Teil sehr viel Administration, aber das macht Frau Rose, die Geschäftsführerin, zu großen Teilen ganz hervorragend. Insofern ist der Dekan mit vielen Einzelfragen befasst, aber die immer dazu dienen, es den Kollegen zu ermöglichen, ihre Arbeit nachgehen zu können. So verstehe ich auch meine Aufgabe. Dann hat der Dekan noch zwei weitere Aufgaben zusätzlich sozusagen dazu. Im Gegensatz zu den anderen Dekanen an anderen Fakultäten verwaltet auch die medizinische Fakultät den Zuführungsbetrag des Landes selber. Das sind also etwa 125 Millionen Euro pro Jahr, die vom Dekanat verwaltet werden. Das ist also eine ganz besondere Verantwortung. Oder verwaltet werden sie von unserer Verwaltung, aber wir sagen, wofür das Geld verausgabt wird. Und der Dekan ist außerdem noch Mitglied im Vorstand des Universitätsklinikums um dort eben die Aspekte von Forschung und Lehre insbesondere zu vertreten, aber natürlich auch, um das Gesamtgeschäft des UK Aachens mit voranzubringen.
Es gibt ja, das wissen vielleicht auch einige Leute nicht, es gab ja schon mal auch verschiedene Berichte über die Forschungsleistung der Uniklinik. Es gibt ja auch immer verschiedene Kommissionen, die das dann auch entsprechend beprüfen. Und es ist jetzt, glaube ich, auch schon eine ganze Zeit lang her, da gab es mal ein weniger schmeichelhaftes Zeugnis. Das hat sich ja seither nochmal deutlich verändert. Wenn Sie so ein bisschen auf die Höhepunkte und Tiefpunkte Ihres Wirkens hier als Dekan schauen, was ist Ihnen besonders wichtig und was hat Ihnen vielleicht aber auch ein bisschen Frust bereitet?
Ja, also Sie sprechen das, glaube ich, völlig zu Recht an. Also der Höhepunkt war sicher die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat 2018. Der Wissenschaftsrat ist 1999 schon mal da gewesen, hat damals der Fakultät ein mittelmäßiges Gutachten ausgesprochen. Und das hat aber dazu geführt, dass die Fakultät tatsächlich drei wichtige Schritte ergriffen hat. Nämlich zum Ersten das Thema Forschung viel, viel ernster zu nehmen durch eine ganze Reihe von Maßnahmen, von denen ich dann auch sehr profitiert habe, als ich 2011 das Amt angetreten habe. Zweitens die Internationalisierung voranzutreiben, also zusammen mit Maastricht. Und das Dritte war der Modellstudiengang Medizin. Damals, wir waren der erste Standort in Deutschland, der vollständig auf einen Modellstudiengang umgestellt hat. Und das hat Aachen auch sehr geprägt. Der Wissenschaftsrat hat dann auch 2014, das war ein anderes Gutachten, die Studiengänge, Modellstudiengänge bewertet, hat im Grunde vorgeschlagen, dass das zukünftige Modell des Medizinstudiums in Deutschland etwa so sein soll, wie wir es in Aachen organisiert haben. Also das war auch schon ein großer Erfolg. Aber dann kam eben 2018, ist die gesamte Hochschulmedizin in Nordrhein-Westfalen auch vergleichend vom Wissenschaftsrat begutachtet worden. Und das war sicher einer der Höhepunkte, das Gutachten dann ein Jahr später zu lesen, wo dann der Wissenschaftsrat geschrieben hat, dass die medizinische Fakultät in Aachen der Rising Star der Universitätsmedizin Nordrhein-Westfalen ist.
Ich stelle mir das ein bisschen als Laie so vor, dass man natürlich auch viel die Strukturen der Forschung an diesem Standort optimiert, den richtigen Boden dafür bereitet, dass dann auch das entsprechende Personal hier ankert und sozusagen an diesen Schiffsliegeplatz kommt, um dann von hier aus sozusagen das weite Meer der Forschungswelt zu bereisen. Das dauert ein bisschen, bis man diese Strukturen geschaffen hat. Das ist so. Es ist wahrscheinlich auch das Bohren dicker Bretter. Kann man das so beschreiben?
Das kann man in diesem Fall sicher so beschreiben, weil wir in Aachen haben die Situation, die Fakultät wurde 1966 gegründet und wir haben so um das Jahr 2010 herum die dritte Generation von Klinikern, aber auch von Grundlagenwissenschaftlern gehabt, die alle mehr oder weniger gleichzeitig im Laufe von wenigen Jahren berufen wurden. Sodass dann auch 2011, als ich anfing, die Aufgabe bestand, mit diesen neuen Kollegen auch neue Schwerpunkte zu erarbeiten, was dann auch sehr gut gelungen ist. Also wir sind ja auch deswegen Rising Star geworden, weil unsere Schwerpunkte sich so fruchtbar erwiesen haben und nach wie vor fruchtbar erweisen. Und das hat in der Tat, hat es 5 bis 7 Jahre gedauert, diese Aufarbeit zu leisten, weil viele Kollegen mussten erstmal ihre Kliniken wieder, oder nicht wieder, aber auch aufbauen. Und gleichzeitig mussten wir eben Forschungskonzepte entwickeln, die dann auch zu Verbundanträgen, zu seiner Forschungsbereichen und so fort führen. Und das ist uns in diesen 7 Jahren gelungen, aber das ist die Zeit, die sie auch dafür brauchen.
Wo viel Licht ist, ist ja manchmal auch ein wenig Schatten. Gibt es denn auch Punkte, wo Sie sagen, ach, das hat mich geärgert oder das hätte ich gerne, das frustet mich bisweilen ein wenig?
Also was mich am meisten frustet, ist die zunehmende Bürokratisierung. Also wir brauchen mittlerweile für viele Vorgänge, brauchen wir mindestens doppelt so viel Zeit wie früher, um das Gleiche zu erreichen. Also wenn Sie an Beschaffung denken, an Tierversuchsanträge, an Bauvorhaben, alles dauert unendlich viel länger als früher, wenn es überhaupt noch gelingt. Und wir fühlen uns mittlerweile so ein bisschen, sage ich immer, wie Gulliver, ja, weil jeder und auch dieses ganze Beauftragtenwesen nicht zu vergessen, was auch, wo wir jedes Jahr ein neuer Beauftragter dazukommt. Und jede Maßnahme für sich sieht völlig harmlos aus, aber in der Summe sind das lauter kleine Fäden, die dazu führen, dass wir wie Gulliver immer mehr gefesselt werden und am Ende wir uns gar nicht mehr bewegen können. Und das ist schon ziemlich mühsam, zum Teil frustrierend, wie viel Arbeit man aufwenden muss, um trotz dieser ganzen bürokratischen Vorgaben noch ordentliche Arbeit leisten zu können.
Und jetzt rückblickend, wenn Sie auf die Dekade als Dekan einmal zurückschauen, ziehen Sie da ein positives Resümee oder hätten Sie den Gedanken gehabt, ach, ich hätte dann vielleicht doch einen anderen Beruf nehmen sollen mit etwas weniger akademischer Selbstverantwortung? Gibt es sowas manchmal leise im Hinterkopf?
Nein, bisher nicht. Also bisher, muss ich sagen, hat mir das Amt als Dekan großen Spaß gemacht. Auch deswegen, weil es uns gelungen ist, in der Fakultät ein sehr, sehr gutes Klima aufzubauen. Sodass ich, aber glaube ich auch die meisten anderen, jeden Tag gerne zur Arbeit gehen. Was natürlich auch wichtig ist, wenn man den Großteil seines Tages ja auf der Arbeit mit den Kollegen verbringt. Hm. Und deswegen macht es mir die meiste Zeit großen Spaß.
Was ist Ihr nächstes großes Ziel bei Ihrer Arbeit? Sie haben, glaube ich, jetzt aktuell einige Sonderforschungsbereiche, die sich glücklicherweise in der Fakultät angesiedelt haben, beziehungsweise die bewilligt wurden. Es gibt ja noch auch andere sozusagen Forschungsvorhaben, die auch noch gefördert werden. Erfolg ist immer was Tolles, verdammt aber auch zu weiterem Erfolg. Ne? Also wie führen Sie das fort oder was peilen Sie an?
Ja, also das eine, was Sie richtig gesagt haben, wir haben in den letzten, glaube ich, 5 Jahren unsere Drittmittel von knapp 35 auf fast 60 Millionen Euro erhöht, was, glaube ich, schon eine besondere Leistung ist und was auch Herausforderungen natürlich daran stellt, dass überhaupt diese Verbünde alle am Leben zu halten und zu verstetigen. Das ist eine große Aufgabe, wo wir, glaube ich, ganz gut vorankommen. Aber ich glaube, ein großes Ziel, was wir natürlich nach wie vor haben, ist, oder zwei, drei große Ziele, ist das eine, dass wir nach wie vor eine Fakultät sind, an der man gerne ist. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Es hat uns auch schon dazu dabei geholfen, Kollegen und Kolleginnen in Aachen zu behalten, die nicht zu verlieren oder neue zu gewinnen. Das zweite ist, wir sind ja jetzt auch Teil der Exzellenzinitiative der Hochschule, die ja jetzt in dieser aktuellen Förderperiode Lebens- und Datenwissenschaften besonders fördert, und dem wollen wir natürlich auch gerecht werden und streben natürlich mit der Hochschule an, dass eben auch wir in der Medizin ein führender Standort in Deutschland werden. Und ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, was ich gerne weiterentwickeln möchte, ist das Thema, dass wir eben die Medizin, die Lebenswissenschaften verstehen aus der Perspektive komplexer, selbstadaptiver Systeme. Das hört sich ein bisschen auf den ersten Blick vielleicht unverständlich an. Der Grundgedanke ist, dass soziale Systeme wie Menschen, aber auch das Internet, aber eben auch der Mensch mit seinen Organen und seinen Zellen aus lauter Agenten besteht, die jederzeit ihr Verhalten anpassen können und die Regeln, nach denen gespielt wird. Wenn Sie das mal vergleichen mit dem Gravitationsgesetz, die Gravitationskonstante ist immer gleich. Und wenn die Planeten sich umkreisen, dann kann man das gut vorausberechnen. In Systemen wie dem Körper ist es so, dass ein Planet plötzlich entscheiden könnte, eine andere Gravitationskonstante zu haben. Mhm. Und das ist die Herausforderung, aber das Besondere an Systemen, mit denen wir es zu tun haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft diesen Aspekt von lebenden Systemen noch stärker ins Auge fassen.
Ich glaube, das deutet schon ein bisschen auf das hinaus, was schon auch meine nächste Frage gewesen wäre. Die Forschungsschwerpunkte der Fakultät haben sich ja auch tatsächlich verändert. Genau. Und wenn man da mal so von außen drauf guckt, kann man sagen, es ist ja nicht mehr oder weniger als ein echter Paradigmenwechsel, den die Fakultät damit herbeigeführt hat. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
Ja, wir sind, glaube ich, die erste Fakultät, die sich von den traditionellen Schwerpunkten verabschiedet hat. Im Wesentlichen, wenn Sie Neuro, Cardio, Onko und Entzündung zusammennehmen, dann sind es im Grunde die Schwerpunkte, die die meisten Fakultäten haben, weil die wichtigsten Erkrankungen und Forschungen auch in diesen Bereichen stattfinden. Wir haben uns davon verabschiedet, haben uns ein neues Konzept gegeben, was sich eben auch einerseits orientiert an dem Gründungsauftrag unserer Fakultät, nämlich Medical Technology and Digital Life Sciences, das ist sozusagen der Grundboden, auf dem alles stattfindet. Und auf diesem Grundboden haben wir uns 3 Schwerpunkte gegeben, die sich schon auch an der Theorie komplexer Systeme orientieren. Nämlich solche Systeme können in verschiedenen Zuständen stabil sein. Zum Beispiel eine Krebszelle ist stabil, eine Fibrosezelle, aus der sie hervorgegangen ist, aber auch. Darum haben wir den Schwerpunkt Phase Transition in Disease, Phasenübergänge bei Erkrankungen, weil wir davon ausgehen, dass es besonders wichtig ist, die Grundzüge zu verstehen, wie man von einem Zustand zum anderen kommt. Und vielleicht nicht alle Details einer jeden Erkrankung, aber dass die Grundzüge geteilt werden. Das zweite ist, dass eben komplexe Systeme immer untereinander wechselwirken und Teil von anderen Systemen sind, wie das Meer zum Beispiel Teil des Klimas ist, aber beides für sich komplexe Systeme. So ist im Körper natürlich auch Organe Teil des Körpers zum Beispiel und Zellen Teil von Organen. Und darum haben wir den Schwerpunkt Organ Crosstalk. Und das dritte sind die translationalen Neurowissenschaften, die sich insbesondere mit dem Phänomen der Emergenz auseinandersetzen. Das heißt also, sie können dem Gehirn von außen gar nicht ansehen, was es eigentlich alles leisten kann und dass es denken kann. Mhm. Und erstaunlicherweise, es war natürlich gewünscht, aber man stellt auch fest, dass diese Schwerpunkte tatsächlich Wirksamkeit entfalten. in dem jetzt plötzlich Verbünde und Konzepte, Strategien verfolgt werden, auf die vorher niemand gekommen wäre. Wir haben zum Beispiel einen Verbund, wo sich jetzt die Zahnmedizin mit anderen Kliniken und Einrichtungsinstituten zusammentut, um eben Zusammenhänge von Zahnerkrankungen mit Erkrankungen im Rest des Körpers auf hohem wissenschaftlichen Niveau zu untersuchen. Und das hätte wäre vorher gar nicht denkbar gewesen, weil es in keine Strategie gepasst hätte. Aber eben durch Organ Crosstalk kommen solche Ideen eben zustande.
Es ist vielleicht auch so, wenn man immer in Organklassen denkt, dass man dann ein Stück weit vielleicht den Blick auf das Zusammenhängende verliert. Ich glaube, dass ja auch dieser Schwerpunkt des Organ Crosstalk tatsächlich auch durch die Darm-Leber-Achse, die einerseits erforscht wird, oder das Herz-Nierenzentrum auch schon klinisch tatsächlich auch seine Relevanz entfaltet hat.
Ja, natürlich. Auch das spiegelt natürlich eine wichtige Entwicklung in der Medizin wider, dass viele Erkrankungen zunehmend auch als Systemerkrankungen verstanden werden, die zwar von einem Organsystem ausgehen, aber dann eben auch andere Organsysteme befallen. Und das spiegelt sich natürlich auch in den von Ihnen genannten Schwerpunkten wider, wie Darm-Leber zusammen mit dem Mikrobiom oder auch Herz-Niere.
Die Arbeit sozusagen als Fakultätsdekan beinhaltet natürlich auch nicht nur das Setzen von Forschungsschwerpunkten und Zielen, sondern Sie müssen auch die Strukturen dafür schaffen. Da ist ja öfter mal immer von Core Facilities die Rede. Ich weiß nicht, ob jeder ganz genau weiß, wie viele es da gibt und welche einzelnen dafür da sind. Das ist ja eine ganze Forschungsinfrastruktur, die man letztendlich wie so eine Art ideellen Gerätepark, ne, den man da so stehen hat. Genau. Was steht da denn alles bei Ihnen in der Garage?
Also, das kann ich Ihnen jetzt nicht alles aufzählen, aber es ist so, dass die heutige Forschung baut natürlich enorm auf, auch auf großen Geräten, auf die teuer sind, die komplex im Unterhalt sind und von denen es allein schon aufgrund der hohen Kosten, die sie verursachen, gar nicht mehr tragbar wäre, wenn sie nur einzelne Gruppen nutzen. Und dafür haben wir Core Facilities eingerichtet, die solche Techniken zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel im Bereich der Sequenzierung, der Gensequenzierung, im Bereich von Proteomics, also Massenspektrometrie auf höchstem Niveau, dann im Bereich von Fax-Sorting, also das ist Zellsortierung und Klassifizierung von Zellen mit besonderen Fluoreszenztechnologien oder auch bei der Darstellung und Auswertung von MRT-Studien an Probanden im Neurobereich. Also das waren nur drei von, glaube ich, von zehn, die wir mittlerweile haben.
Und es gibt darüber hinaus ja noch andere Einrichtungen innerhalb der Fakultät, die es mir als Forschenden hier im Haus leichter machen sollen. Welche Unterstützungs- und Supportmöglichkeiten gibt es denn da?
Also vielleicht soll ich noch eins, habe ich noch vergessen, bei den Core Facilities, ein Großteil der Core Facilities ist bei uns im IZKF organisiert. Also das Interdisziplinäre Zentrum für klinische Forschung. Und wenn man auf die Homepage vom IZKF guckt, dann findet man auch einen Großteil unserer Core-Facilities dort abgebildet. Ansonsten haben wir eine ganze Vielzahl, einen ganz großen Strauß von Maßnahmen, mit denen wir Nachwuchswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen unterstützen. Wir haben eine ganze Reihe von sogenannten Clinician Scientist-Programmen, mit denen Kliniker oder durch die Kliniker unterstützt werden, eben Forschung und Klinik gemeinsam betreiben zu können. Wir haben Programme im Habilitationsstipendium, insbesondere für Frauen, die es eben ermöglichen sollen, Forschung, Klinik und Familie besser zu vereinbaren. Wir haben sogenannte Startprogramme für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Das sind mal drei ganz wichtige und große Programme, die die Fakultät unterhält, die auch noch viele Unterprogramme haben, mit denen wir eben auch den Nachwuchs insbesondere fördern.
Vielleicht ein Wort dazu. Ich glaube, an der medizinischen Fakultät ist es ein bisschen anders als an den anderen Fakultäten, wo ein latenter Männerüberschuss herrscht. Ist tatsächlich in der medizinischen Fakultät die Weiblichkeit in der Mehrheit?
Ja, zumindest was die Studenten anbetrifft. Also irgendwie 65% oder so unserer Studenten sind weiblich. Und bei der Habilitation sind es dann aber nur noch 25% unter den Habilitanten sind Frauen. Also die Leaky Pipeline. Und das deckt sich interessanterweise, es gibt eine berühmte Studie, die CARMED-Studie, wenn Sie eben fragen, schon wer noch zum 10. Semester vor dem praktischen Jahr, wer Chefarzt werden möchte, und das ist ja die Voraussetzung, um Universitätsprofessor zu werden, dann wollen 2% der Frauen Chefarzt werden und 12% der Männer. Und nach dem Facharzt hat sich das halbiert, da wollen noch 1% der Frauen und 6% der Männer Chefarzt werden, aber die Quote bleibt. Und das ist schon, bevor Sie überhaupt den Arztberuf selbst ausgeübt haben. Und wenn Sie jetzt diese Zahl, wenn Sie die jetzt umrechnen in die Habilitation, dann kommen Sie relativ genau bei den 25% raus. Und die interessante Frage wäre, Warum ist die Bereitschaft, Chefarzt zu werden, geschlechtsspezifisch unterschiedlich ausgeprägt?
Das würde ich an dem Punkt fast auch mal so stehen lassen, weil es natürlich immer schwer ist, das aus verschiedenen Blickwinkeln zu beantworten. Wenn wir unterschiedliche Leute fragen, bekommen wir wahrscheinlich unterschiedliche Antworten. Aber wir richten uns ja mit dem Podcast auch an die Leute, die später überlegen, mache ich meinen Facharzt an der Uniklinik oder vielleicht an einem kleinen peripheren Haus oder wechsle ich. Was wären denn aus Ihrer Sicht gute Argumente, um zu sagen, hier in Aachen haben Sie deshalb besonders gute Voraussetzungen für eine Facharztausbildung zum Beispiel?
Also zum einen, weil wir natürlich in allen Fächern das komplette Spektrum anbieten. Also von der Grundversorgung bis hin zur Maximalversorgung. Das zweite ist, dass man natürlich auch teilhaben kann an der Weiterentwicklung der Medizin. Das ist ja gerade die Aufgabe der Hochschulmedizin, in allen Fächern die Medizin weiterzuentwickeln. Und daran teilzuhaben, wäre für mich immer wahnsinnig spannend gewesen. Und das sollte auch eine hohe Motivation sein, auch für den Nachwuchs, sich an der Uniklinik zu engagieren. Mhm. Und ein Punkt, den man nicht vergessen sollte, ist, dass natürlich auch Lehre wahnsinnig viel Spaß macht. Also den Nachwuchs zu unterrichten, in dem, was man erreicht hat, was man weiß, das weiterzugeben, das ist für mich, aber auch für viele andere, wirklich eine große Befriedigung, die viel Spaß macht.
Ich kann mir vorstellen. Sie hatten damals gesagt, alle so und so viele Tage, ich glaube alle 90 Tage verdoppelt sich das medizinische Wissen. Ja. Jetzt kann man wahrscheinlich darüber streiten, nach welchen Parametern man das genau misst, aber selbst wenn es nur 100 Tage wären, wir laufen ja auf eine gigantische Informationsfülle hinaus, die kein lebender Mensch irgendwann komplett beherrschen, auslesen und lernen kann im eigentlichen Sinne. Was ist denn Ihre Perspektive für die Medizin der Zukunft? Sie überschauen jetzt als Dekan einen Zeitraum von 12 Jahren. Was kommt denn da noch? Wird das immer rasanter, immer schneller?
Also im Augenblick zeichnet sich das so ab. Also das ist schon, muss man sich mal überlegen, das bedeutet ja, dass jemand, der 1950 oder 1960 auch vielleicht noch seinen Abschluss als Arzt gehabt hat, da hatte das Wissen noch eine Halbwertszeit von etwa 50 Jahren. Das heißt, das, was man als Student gelernt hat, war zum Ende des Studiums fast alles noch wahr und gültig und anzuwenden. Und Sie haben schon gesagt, heutzutage ist die Halbwertszeit des medizinischen Wissens, oder es verdoppelt sich alle 70 Tage.
70, okay.
Ja, das heißt also, an den Arztberuf sind enorme Anforderungen gestellt, was auch die Weiterbildung anbetrifft. Und das hat eine Reihe von Konsequenzen aus meiner Sicht. Das erste ist, dass das Lehren von Grundlagen noch viel wichtiger ist als vorher. Weil wenn Sie verstehen möchten, wie jetzt neue Therapien oder Diagnoseverfahren, zum Beispiel CRISPR-Cas, funktionieren, dann brauchen Sie eine solide Grundausbildung in Grundlagen. Sonst können Sie dem nicht mehr folgen. Das Zweite ist, dass daraus natürlich auch eine Spezialisierung der Medizin folgt. Das sehen wir ja schon, dass viele, viele große Klinikthemen und wenn Sie so wollen, Direktorate in gewisser Weise sich in Sektionen untergliedern, die zunehmend spezialisiert werden. Das könnte man natürlich weiterentwickeln dahingehend, dass man eben auch die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass das tatsächlich auch die Vereinbarkeit von Karriere und Beruf besser wird, indem die Tätigkeitsfelder spezieller, kleiner werden und die Gesamtverantwortung geringer wird. Mhm. Problem ist, dass Sie natürlich nach wie vor die Facharztausbildung organisieren müssen und da profitieren Sie natürlich davon, wenn Sie größere Einheiten zu verwalten haben. Also da gibt es einiges zu bedenken.
Und was erwarten Sie von der Digitalisierung in der Medizin? Ist das ein Riesenthema für den Podcast wahrscheinlich fast zu groß, aber wenn man dann eine Fußnote zu setzen würde, was stünde da drin?
Also erstmal ist die Digitalisierung immer viel teurer, als man jemals gedacht hat. Aber warum macht man das? Natürlich, weil Digitalisierung der Medizin enorme Fortschritte bringen kann, wenn man sie richtig macht. Ich habe auch gelernt, bevor man digitalisiert, man soll nicht schlechte Strukturen digitalisieren, sondern man muss Strukturen entwickeln, auch für die Digitalisierung, damit sie funktionieren. Aber die Digitalisierung ist natürlich die Voraussetzung für die sogenannte personalisierte Medizin. Also, dass Sie wirklich relativ gut zugeschnitten auf den einzelnen Patienten eine Therapie auswählen. Und dafür brauchen Sie enorm viele Daten, die Sie nur digital zur Verfügung stellen und auswerten können. Und das können Sie an der Krebstherapie sehen, wo mittlerweile wirklich maßgeschneiderte Medikamente je nach Mutationen eingesetzt werden können. Und das ist sicher die Zukunft der Medizin und das setzt natürlich auch die Digitalisierung voraus.
Wenn wir jetzt noch einmal den Bogen zurückschlagen, wir haben begonnen mit Ihrem Werdegang. Was würden Sie sich selber, wenn Sie sich nochmal als jüngeren Menschen sprechen können, was würden Sie sich selber persönlich mit auf den Weg geben? Wie zufrieden sind Sie mit all dem? Hätten Sie einen Ratschlag für sich?
Also der allerwichtigste Ratschlag, den ich heutzutage hätte, wäre, dass man den Dekonstruktivismus viel ernster nehmen muss. Der ist viel gefährlicher, als ich jemals gedacht habe.
Das Unterhöhlen von Verbindlichkeiten wie Wahrheit, genau, und solchen Dingen, ja. Mhm. Das quält Sie im Alltag?
Ja, natürlich. Mhm. Also ein Großteil der Politik heutzutage leitet sich ja daraus ab, dass jede Wahrheit in Frage gestellt werden kann und dass jeder jederzeit definieren kann, was für ihn selbst wahr ist und dass alle anderen dann darauf Rücksicht nehmen müssen.
Das ist ein schöner Hinweis. Gut. Herr Professor Uhlig, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke.